Moin du Schlawiner, jetzt gibt's wieder Exit to Go auf die Ohren. Das ist der Amazon-Podcast, in dem dir Dustin und Johannes zeigen, wie sie Amazon-Unternehmen aufbauen und anschließend verkaufen.
Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Episode von Exit to Go. Eine etwas längere Pause, wir sind wieder zurück. Wir haben den Recap im April quasi geskippt. Es war viel los bei uns. Klar, ist auch immer eine Prioritätenfrage. Aber deswegen gibt es heute eine etwas längere Folge oder auch ausführlichere Folge, weil wir den April und dann zugleich noch den Mai Revue passieren lassen. Haben auf jeden Fall ein paar spannende Punkte mitgebracht. Und wir fangen wie immer mit den Zahlen an.
Genau, wie üblich haben wir unser Sheet, unser Reporting Sheet hier geshared und gehen jetzt grob die Umsatzzahlen und die Profitzahlen von April und Mai durch. Also overall war der April auf einem sehr ähnlichen Level zum März, 160k Gross Revenue, 23k Profit, das sind 19% Marge. Mai war dafür, ich glaube, drittbeste Monat so, oder? Oder viert?
Overall, meinst du?
Ja, overall. In der
ja, war schon.
Also Mai war auf jeden Fall ein super Monat. Haben auch davor schon erwähnt, dass viele Seasons beginnen und auch viele Launches waren, oder zwei konkret im Mai. Und dementsprechend auf 220k Cross-Revenue und fast 42k Profit. Das sind 23% Marge. Also Mai war auch eine viel bessere Marge. Können wir später nochmal erklären, warum oder woran das gelegen hat. Unser Forecast war so bei 200k im Mai, also haben wir dann auch nochmal gut übertroffen. Und ja, vom Wachstum her sind wir year over year im Mai bei 54% und Net Revenue Last 12 Months ist 1,8 Mio. Genau, haben wir sonst noch ein paar spannende Zahlen. Conversion Rate bei 8% zum Schnitt.
Ja, ich glaube, Conversion Rate, da ein spannender Punkt, weil
5%
Tag ist so ein allgemeiner Flurfunk-Rauschen, so dass man eigentlich so sagt, so 10% ist so ein gewisser Standard, eigentlich so auf Amazon, ist natürlich sehr, sehr pauschal gesagt, weil es natürlich auch stark vom Preissegment, sage ich mal, abhängt, weil tendenziell kann man ja schon sagen, ja. Je günstiger ein Artikel, desto schneller wird die Kaufentscheidung getroffen, desto höher wahrscheinlich auch einfach die Conversion Rate auf einem Listing. Aber am Wochenende mit zwei Kollegen gequatscht und es war krass zu sehen, wie eine Truppe, sage ich jetzt mal, aus dem Bereich NEM Conversion Rates von 20-30% haben und dann eben ein anderer Kollege, der so vom Preissegment auch so ein bisschen höher ist, Conversion Rates von deutlich unter 10% hat. Also, dass es da doch so Schwankungen gibt und wir dann eigentlich so mit diesen 8-9%, wir schwanken ja eigentlich so immer um die 10, schon eigentlich so ziemlich in der Mitte im Standard sind, sage ich mal.
Ja, das ist jetzt der Overall-Schnitt über alle ja. Produkte. Und wir haben hier jetzt auch ein paar Produkte drinnen, die eigentlich nur im September, Oktober verkauft werden. Die haben jetzt eine Conversion Rate von unter 1%, die verzehren das halt ein bisschen hier. Overall haben wir schon so zwischen 8 und 10, würde ich schon sagen. Ja.
Genau, so viel.
Aber vielleicht auch noch spannend, so sehe ich jetzt ganz, eigentlich jetzt das so richtig, dass man eigentlich so im Schnitt immer, also wie viele Bewertungen kommen rein auf den Orders, also wir machen ja auch viel mit Kundenschreiber und an handgeschriebene Karten, es hält sich hier eigentlich ziemlich konstant zwischen 3-4%, also 3-4% aller Orders werden dann zu einer Bewertung.
Hier muss man fairerweise sagen, wir haben jetzt in den letzten Monaten ja wiederum nicht ganz so viel gemacht mit.
Richtig, genau, richtig. Also, vielleicht hier im März, hoffentlich im März, weil hier ging es auf jeden Fall hoch. Ja. Aber stimmt, wir haben jetzt die letzten Monate ein bisschen weniger gemacht als im letzten Jahr.
Generell auch da kurzer Schlenker, weil da sind wir gerade auch intern hier immer wieder so ein bisschen am Diskutieren, brainstormen, wie wir das einfach langfristig für uns lösen wollen, weil wir bis dato vor allem viel mit handgeschriebenen Karten initial ja zum Launch gearbeitet haben, wollen sie jetzt aber ja auch einfach immer mehr als Teil unserer Strategie einfach auch mittel- und langfristig nutzen. um da einfach immer einen gewissen Zuwachs, vor allem auch positiven Zuwachs an Reviews verzeichnen zu können. Und ich weiß nicht, ob wir es schon mal erwähnt haben, aber was wir jetzt ausprobieren, wo jetzt so die ersten Chargen ja ankommen, wo wir wollen die handgeschriebenen Karten nicht mehr verschicken, sondern tun die in das Produkt selbst rein und schauen einfach mal da, wie sich die Conversion Rate letztendlich auswirkt. Ich glaube, das ist ein persönliches Empfinden, die Conversion ist schon höher, wenn man es einfach danach nochmal raussendet, wirklich per Brief, einfach wirklich eine Woche später dann eben nochmal was ankommt, versus es ist im Paket drinne. Wahrscheinlich macht man das Produkt auf, fängt wahrscheinlich dem Produkt oder wird mit dem Produkt mehr Aufmerksamkeit als dann eben so einem Beileger. Dafür ist es natürlich auch deutlich günstiger. Deswegen ist das so ein bisschen so ein Abwägen und mal schauen.
Weißt du noch, was die Karte gekostet hat, die wir in China reinlegen?
Ich glaube 40 Cent die Karte.
40 Cent, ja. Genau. Und jetzt zahlt man so, sagen wir, 3,80 Euro, 4 Euro pro handgeschriebener Karte.
Inklusive Versand.
Inklusive Versand, genau. Bei einer Conversion Rate zwischen 10% und 20%, also es ist schon relativ teuer dann auch so eine Bewertung, 20 bis 40 Euro so. Da, also wie gesagt, wird spannender Test, ob das dann auch aufgeht, wenn man es einfach bei der in China schon direkt reinlegt, die Karte zum Produkt.
Ja. Genau. Genau. So, sonst vielleicht auch nochmal dann ganz kurz, wie viel Prozent von den Sales PanEU waren, wollten wir eh noch kurz anschneiden.
Ja, genau, also da kann ich jetzt das nicht teilen, aber overall so zwischen 8% und 10% die letzten Wochen, das wird auch nicht krass mehr, oder? Ja, also das hält sich jetzt so bei diesen zwischen 8% und 10%, hauptsächlich durch zwei, drei Produkte. Da hätten wir ehrlich gesagt mehr Erwartungen gehabt damals, zumindest, oder? Ja. Wenn es schon die Erwartung war höher.
Also was
schon auf, aber nicht ein krasser Profit Driver, muss man sagen.
Ja, also was schon auffällt, dass wir da schon einfach gerade einen schlechteren Tacos auch einfach haben. Also unsere Werbung ist ineffizienter. Also auf dem deutschen Markt sind wir auf jeden Fall prozentual auch profitabler. Und wir haben jetzt gerade in den letzten anderthalb Wochen stark Sachen angepasst. Also unser Ansatz war eigentlich so davor, okay, wir hatten jetzt, glaube ich, insgesamt 4-5 Produkte jetzt auch mal PanEU gebracht und dann initial einfach direkt, also wenn wir Listings sozusagen übersetzt haben, angepasst haben, einfach direkt Spanien, Italien, Frankreich, alles auf einen Schlag immer gemacht und gar nicht jetzt nochmal abgewogen, lohnt es sich jetzt auf einem Land mehr, in einem Land mehr oder weniger. Und was wir jetzt im Nachhinein sozusagen machen, dass wir teilweise Werbung eben stark reduzieren, wo wir sehen, wir kriegen es nicht wirklich profitabel oder so, dass es sich lohnt. Da drehen wir sozusagen diesen gerade so PPC so ein bisschen ab und fokussieren einfach nur noch die Märkte, die auch wirklich laufen. Also es ist jetzt nicht mehr, okay, ein Produkt PanEU bedeutet auch wirklich, wir geben Gas auf allen Ländern, sondern wir wägen das jetzt einfach wirklich auf Landesebene viel mehr ab. Wo macht es Sinn, wo macht es einfach weniger Sinn? Weshalb es tendenziell zumindest profitabler wird. Aber dennoch muss man sagen, also wir haben ja zu Beginn zu einem höheren Preis verkauft, was man eigentlich auch machen muss, wenn man sich die FBA-Gebühren anschaut. Ihr werdet eigentlich in jedem Land, ich weiß nicht, ob es vielleicht in den Segmenten, was ein sehr kleines Produkt ist, weil da sind wir einfach jetzt nicht vertreten. Wir haben meistens so eigentlich das größte, also das kleinste Produkt, glaube ich, trotzdem mit 20, 25 Zentimeter oder so. Also kann sein, dass bei diesen ganz kleinen Produkten vom FBA, vom Versand nicht so einen großen Unterschied macht. Aber bei uns ist eigentlich jede Versandkategorie, in der wir drin sind, ist jede teurer als eben Deutschland, was eigentlich bedeutet, dass man ja teurer verkaufen müsste. Das haben wir auch zu Beginn probiert, ist aber nicht so gut angelaufen. Und deswegen haben wir den Preis auf den deutschen Preis angepasst. Und da sind wir eben dann auch prozentual unprofitabler, plus die Werbung ist ineffizienter. Das heißt, overall ist es halt schwieriger, da jetzt irgendwie in diese Prozentzahlen von der Marge zu kommen, die wir eben auf dem deutschen Markt haben.
Genau, also der absolute Profit erhöht sich natürlich schon um ein paar Euronen aktuell, aber es zieht ein bisschen die prozentuelle Marge runter, die vielleicht dann auch für Aufkäufer halt dann doch interessant ist. Und ja, ist vielleicht auch so ein Gegenargument gegen Expansion zum Beispiel. Also die wollen ja auch mit dem Gedanken spielen, hey, wir können expandieren und das funktioniert. Und eigentlich muss man sagen, aktuell funktioniert es nicht auf dem Level, wie es in Deutschland ist.
Und, ja. Ja, man nimmt so ein bisschen Hoffnung, ne? Man,
genau. Ja. Genau. Also Pan-EU ist nicht immer No-Brainer, war so unser Fazit. Also es ist ja auch.
Ja, das stimmt, ne? Das also weil ich glaube schon. Kost. Ja. Und du wirst schon so hören, ja, ab einer gewissen Flughöhe, wenn du 100.000 machst, dann statt einfach Pan-EU, da hast du direkt mal 20% mehr Umsatz. Das ist halt so. Also das kann so sein, so das hängt aber auch einfach wirklich extrem stark von Märkten ab. Und unsere Strategie war ja auch immer so ein bisschen Produkte zu suchen, die nischiger sind. Und da muss man einfach dann auch wirklich nochmal schauen, wie groß ist die Nische dann wirklich auch im Ausland. Ja.
Okay, dann so viel zu den Zahlen. Forecast für Juni haben wir jetzt noch nicht final abgesprochen zu zweit, aber wird auf jeden Fall weniger sein wie Mai, würde ich vermuten, weil auch das Produkt, ein starkes Produkt von Mai wird out of stock gehen. Genau, aber der Forecast auch zwischen so 180-200k, würde ich sagen.
Ja. Ja, genau, ich würde sagen, da kann man jetzt perfekt schon den Schlenker machen zu den Produktlaunches. Also 180k per se halte ich für realistisch, bisschen Tick optimistisch, weil ein Produkt, was wir eben gelauncht haben, doch viel gerade in dem letzten Monat ausgemacht hat. Und genau, also grundsätzlich da, wir haben, ich meine, ein Produkt, nee, ich glaube, beide waren im April. Wir haben beide Produkte im April gelauncht. Also zwei neue Produkte, davon ein Elektroprodukt, unser erstes Elektroprodukt und ein Nicht-Elektroprodukt. Und wir arbeiten ja mittlerweile sozusagen mit so einem Case-Rechner, wo wir uns sozusagen ausrechnen, hey, was glauben wir, wie viel Sales werden wir machen in einem Best-Case-Szenario, in einem Mid-Case-Szenario, in einem Worst-Case-Szenario. Und wir sind halt sehr daran bemüht, diesen Case-Rechner jetzt einfach so gut wie möglich zu machen, weil das ist natürlich dann für zukünftige Launches einfach auch ja, sehr angenehm, wenn wir uns einfach immer mehr darauf verlassen können. Das erleichtert natürlich vieles. Und das Spannende war jetzt hier zu sehen, dass ein Produkt weit über Prognose geschossen ist und ein Produkt nicht ganz die Prognose gehittet hat. Und jetzt sind wir so ein bisschen in diesem Reverse-Fall dran, wo wir einfach schauen wollen, woran kann es liegen, dass eben ein Markt dann eben doch so krass geschlagen werden kann und einer eben nicht. Und das ist einfach so ein bisschen für uns das Learning, dass manchmal, also wir versuchen viel mehr Daten jetzt einfach nochmal mit einfließen zu lassen und Johnny guckt sich so für sich so ein paar Daten an, ich gucke mir für mich so ein paar Daten an und wir haben es jetzt sozusagen auch noch nicht finalisiert, was wir glauben, woran es jetzt wirklich liegen kann. Aber das ist schon spannend zu sehen, dass nach so vielen Jahren einfach immer noch so viel, also obwohl ja ein gewisser Erfahrungsschatz einfach angewachsen ist, noch so viel Diskrepanz einfach herrschen kann. Also ich glaube so im Picken von profitablen Produkten werden wir per se besser, wobei auch da, ne, wir haben einen Nicht-Renner, sage ich jetzt mal, schon im Portfolio. kann man einfach nicht komplett verhindern. Aber ja, war auf jeden Fall sehr, sehr interessant zu sehen.
Genau, wir sind auf jeden Fall dran, das nochmal zu verstehen, weil man muss auch sagen, das eine Nicht-Elektro-Book, das war komplett verrückt und ich glaube, haben wir beide noch nie erlebt. Das ging mit einem UGC-Bild oder mit einem Bild vom Supply online und wurde verkauft ohne Ende und ohne Tag, 0% Tacos, also kein Euro-Ad-Spend, haben wir damit jetzt im Mai, ich habe nochmal geguckt, 72.000 Revenue gemacht. Und über 20.000 Profit. Also das war absolut schon sehr überraschend für uns. Und das andere Produkt hat nur 10.000 Cross-Revenue gemacht und war dann quasi nur bei 60% vom Forecast. So. Ja. Und jetzt geht es darum zu verstehen, lag es am Markt, also ist das Suchvolumen zurückgegangen, ist Competition dazugekommen, die noch nicht drinnen war, wie wir quasi die Recherche gemacht haben. Also zu verstehen, woran liegt das, dass wir die geplanten Units laut unserem Model nicht erreichen quasi, damit wir fürs nächste Mal das berücksichtigen können oder besser verstehen einfach. Also letztendlich geht es um besser zu verstehen, in welche Nischen man reingeht oder nicht. Genauso Reverse Engineering, wie du gesagt hast.
Ja, und ein Punkt, also das ist nicht die Quintessenz, aber eine Sache, wo wir auf jeden Fall mehr hinterher sein wollen, ist, dass wir vor allem aus so den gesamten Bereich PPC vorab einfach besser verstehen und einschätzen wollen. Also, weil hier nehmen wir einfach nur einen Erfahrungswert. Also, wir sagen, okay, wir rechnen damit, dass wir im Schnitt 7% Tacos haben werden, 8% Tacos haben werden. Aber das ist einfach jetzt ein Schnitt, den wir zum Beispiel immer nehmen. Und was ich ja auch in den letzten Wochen gemacht habe, dass ich einfach geguckt habe, okay, wie können wir einfach Klickpreise vielleicht besser verstehen. Und da gibt es ein Tool, Seller Sprite. Da habe ich mir zumindest mal die Demo gemacht. Das war ganz spannend. Da konnte man wirklich einfach Keywords eingeben und die sagen dir, egal ob du jetzt Exact Phrase oder Broad hast, was du wahrscheinlich für einen Klickpreis dafür bezahlen musst. Da kann man ja zumindest schon mal so ein bisschen die Competition abschätzen. Und das ist auf jeden Fall etwas, was wir stärker mit einfließen lassen wollen, weil bis jetzt ist das zum Beispiel ein Bereich bei uns, der auf keiner Rechnung basiert, sondern auf einem reinen Erfahrungswert. Aber es kann halt nicht nur daran liegen, weil die Märkte einfach sind per se komplett anders angelaufen. Aber definitiv da zumindest ein Punkt, wo wir sagen wollen, da müssen wir irgendwie eine Rechnung, irgendwas ableiten können, um den Markt besser einschätzen zu können. Yes. Genau, so viel dann zu den Produktlaunches. Das Interessante ist ja, dass wir eigentlich, also ist ja immer hätte, aber unser Monat Mai hätte eigentlich noch stärker, hätte noch besser performt, wenn wir nicht mit einem Produkt gesperrt worden wären. Und da hatten wir jetzt so das erste Mal mit einer wirklich längeren Sperre zu kämpfen. Hier und da passiert mal was und dann hat man es eigentlich, ich glaube, länger als so wirklich
2 Tage,
so hatten wir, glaube ich, noch nie so wirklich gestruggelt. Und jetzt hatten wir wirklich das erste Produkt von uns, was wirklich fast einen Monat gesperrt war.
Das war eigentlich einer der Bestseller. Headspace.
Es war richtig absurd, weil im Grunde verstehen wir bis heute nicht wirklich, warum es gesperrt wurde. Also wir sollten ja, wir haben eine Vermutung. Ne?
Aber wir können schon eine Empfehlung eigentlich geben, weil das muss man sagen, das war vielleicht nicht perfekt von uns.
Genau, das mit diesem Remissionsservice.
Genau.
Ja, gerne du, Johnny.
Ja, genau. Also letztendlich hat uns Amazon einen Fall erstellt, das Produkt wurde gesperrt und da war eine Fantasie, eine SKU oder eine SKU hinterlegt, basierend auf einem gebrauchten Gegenstand von uns, weil wir haben dieses Programm, wie heißt das nochmal, also bewerten und verkaufen. Refurbishing. Also das heißt, Amazon bewertet Retouren und stuft die ein, gebraucht sehr gut, gebraucht gut, schlecht und verkauft das um 60-70% halt vom VK. Das haben wir vor ein paar Monaten gemacht, weil wir gedacht haben, okay, cool, wird von Amazon eingestuft, wird schon Sinn machen. Und das Problem war, dass wahrscheinlich ein gebrauchtes Gut dann zum Kunden verschickt wurde, aber das Set war nicht vollständig. Da hat irgendwas gefehlt und der Kunde hat sich beschwert. Das ist unsere Vermutung, wir wissen es nicht. Und plötzlich war alles offline. Aber nur in Deutschland. Also Frankreich ist weitergelaufen, aber Deutschland war alles gesperrt und wir konnten den Fall einfach nicht lösen. Ja, kannst du gerne weiter erzählen, was wir letztendlich gemacht haben und wie wir es gelöst haben. Aber das war schon nahe der Verzweiflung.
Das war schon, es war der 19. April, weiß ich auch noch. Wir sind gerade auf, auf Mallorca Occasion gelandet und dann hieß es Produktsperrung. Und dann haben wir eigentlich relativ schnell etwas eingereicht. Ziemlich ausführlich sogar. Wir haben Bilder aus der Quality Inspection, wir haben Commercial Invoice, alles beschrieben, hingeschickt, Fotos auf dem Listing gezeigt, wie das Produkt, aus welchen Bestandteilen das besteht. Und es ging einfach nicht online. Dann war es in interner Prüfung abgelehnt. Ich war irgendwann wirklich an diesem Punkt, dass ich einfach morgens einfach immer Amazon angerufen habe. Ich habe einfach jeden Tag Amazon angerufen morgens. Ich habe dann mit denen telefoniert. Einfach gefragt, was ist der Stand? Können wir das einreichen? Nein, geht nicht. Und dann irgendwann auch ist es immer wieder enttäuschend, wenn man dann einfach sagt, okay, der Fall wurde wieder abgelehnt. Das Interessante war auch, zu Beginn konnten wir Dokumente einreichen, dann waren sie immer in Prüfung und irgendwann haben wir diesen Status erreicht, egal was wir eingereicht haben, es wurde ja direkt wieder abgelehnt.
Und dann haben wir auch echt... Die haben uns quasi geblockt. Die haben uns dann quasi geblockt.
Die waren, glaube ich, schon ein bisschen genervt auch einfach von uns und da haben wir auch wirklich... ja, fast unser gesamtes Netzwerk irgendwie angeschrieben, jeden, den wir da kannten. Also vielen, vielen Dank nochmal an jeden, der da irgendwie supportet hat. Aber so richtig die Lösung hatte halt auch niemand. Und dann war es eben so, dass wir irgendwie einen Monat oder zwei Monate davor sowieso mit Amazon in Kontakt waren, weil die uns das SAS-Programm gepitcht haben. Und wir waren jetzt eigentlich jetzt nicht ganz so angetan. Wir wollten jetzt nicht unbedingt, also das SAS ist im Grunde das alte 360-Grad-Programm. Das heißt jetzt, glaube ich, einfach nur anders. Hat sich so unbedingt angetan, aber ich habe gesagt, ja, vielleicht komme ich einfach mal nach Frankfurt. Und das war dann auch Mitte Mai. Und dann habe ich auch gesagt, ey, pass auf, weil es war dann irgendwie so Anfang Mai und es war klar so, ey, wir kommen einfach, wir haben keine Lösung, wie wir wieder online kommen. Und wie gesagt, es ist halt ein Bestseller. Es wäre halt wirklich schon kritisch, das Produkt irgendwie nochmal von null zu launchen, weil ich glaube, wir haben auch mittlerweile echt über 800 Bewertungen oder so da drauf. Also von null launchen wäre schon echt hart. Und dann habe ich gesagt, okay, pass auf, ich fahre zu diesem Event in Frankfurt, wo die nochmal das SAS-Programm vorstellen und ich schnapp mir jemanden und sage, okay, also ihr zeigt uns, dass das SAS-Programm wirklich geil ist und ihr könnt es machen, indem ihr zeigt, dass ihr es schafft, Produktsperrungen einfach zu lösen. Und dann habe ich mit einem Typen gesprochen, mit dem Gordon, ein sehr guter Mann, und er hat gesagt, okay, da haben wir uns gesetzt, ich habe dir den kompletten Fall geschildert und dann meinte er, okay, pass auf, und während dem Event noch, dann schreib mir mal kurz alles zusammen, schick mir auch nochmal ein, zwei Fotos und dann kann ich das direkt nochmal weiterleiten. Und dann habe ich während dem Event nochmal alles dokumentiert, zusammengeschrieben, nochmal die Fotos, die wir hatten, an ihn geschickt, er hat es dann auch wirklich direkt intern weitergeleitet und ich glaube, das Event war an einem Mittwoch und an einem Freitag. Ja, waren wir dann wieder online. Und das war dann auch knapp circa genau einen Monat, in dem wir offline waren. Und dann habe ich auch gesagt, ey, wenn ihr das schafft, dann treten wir dem SAS-Programm bei.
Dann drehen. So ist es gekommen.
Ist es auch gekommen, dass wir jetzt die nächsten 6 Monate das SAS-Programm testen. Ist ja auch eigentlich ganz cool für euch, weil dann können wir einfach mal ein bisschen schildern, wie das Programm ist. Die Meinung so da draußen ist ja schon so ein bisschen zwiegespalten. Ich glaube, es hängt auch stark davon ab, was man für einen Ansprechpartner hat. Aber können wir eigentlich dann...
Pain dabei ist halt die prozentuelle Fee vom Revenue, was jeden Seller immer schmerzt. Ich glaube, 0,3% vom Monatsumsatz oder so viel, oder?
Ja, 0,3%.
Plus eine Fix-Fee, also du, bei uns bist du so 2K im Monat circa. Und das ist natürlich schon eine Summe, die man... Ja.
Die man sich lieber selbst dann ausgezahlt hat.
Letztendlich muss es wie eine Art Versicherung, Lebensversicherung sehen.
Ja, so kann man es ein bisschen
sehen. Und wir versuchen da jetzt schon noch einmal das meiste rauszuholen als Benefit für uns. Ja, aber also, erstmal ist es als Versicherung gedacht, jetzt für andere Produkte. Weil es war echt krass, dass die Person das in 2 Tagen gelöst hat und wir einfach einen Monat. Wir hätten es eigentlich, muss man sagen, wahrscheinlich gar nicht mal geschafft, muss man sagen.
Also ja, wir waren ja schon so ein bisschen, ist das jetzt Beifel, wirklich abgeschrieben? Also, weil die Fälle immer wieder geblockt waren. Das war ja so verrückt. Also wir sollten dann Rechnungen auch irgendwann einreichen.
Und auf Chinesisch?
Haben die uns schon gesagt, ja, dann reicht jetzt einfach mal die chinesische Rechnung. Also es gibt keine chinesische, das ist Commercial, das ist immer auf Englisch. Ja, dann haben wir noch was Neues, reicht mal nicht. Dann haben wir unseren Hersteller gesagt, ja, macht mal die Rechnung bitte auf Chinesisch. Und ihr auch so, hä, also warum?
Vor allem, die Werbung, der kann ja keine Chinesisch, also der hat den Fall bearbeitet, wie wir nicht Chinesisch können.
Das
hat alles nichts geholfen. Und wir haben eigentlich alles dokumentiert, Belege, es hat alles nichts geholfen. Und die haben auch nie eine Begründung, die haben nie eine genaue Begründung geschickt, was genau fehlt, was ist falsch, was müsst ihr nachliefern. Es hieß immer nur, ist nicht vollständig oder so. Wir wussten letztendlich nicht, was man zuschicken soll. Und das war auch, also das hat man, wie gesagt, auch noch nie gehabt. Und SAS-Programm auf jeden Fall ist die Lösung dafür gewesen.
Ja, also jeder, der mit dem Gedanken spielt, also wie gesagt, also eigentlich ein cooler Punkt, wir können es ja auch dann monatlich einfach mal so ein Update geben, wie empfinden wir es gerade, was hat man davon. Also ich weiß auf jeden Fall, dass man irgendwie günstiger oder kostenlos auch so Top-Deals einreichen kann. Du hast irgendwie einmal im Monat dann den Call, du kannst dir deine Produkte nochmal genauer anschauen, die geben Empfehlungen, aber die setzen halt auch wenig, glaube ich, bis gar nichts für dich wirklich operativ um, so das liegt dann schon noch alles bei dir. Aber aufgrund der Tatsache, dass wir auch eine neue Marke haben, die launchen wir auch in dem Account erstmal, versuchen wir einfach auch in diesem Bereich, gerade weil es ja auch Elektroprodukte wären, einfach vielleicht ein bisschen mehr von denen zu lernen, was kann man da beachten. Wir wollen auch einfach schauen, dass wir Produkte oder Nischen besser verstehen, gucken mal einfach mal, auf welche Daten die vielleicht achten, weil wir schon das Gefühl für uns haben, die Amazon-internen Reports, die ja gefühlt immer mehr werden oder auch Daten wie aus dem Product Opportunity Explorer, die nutzen wir eigentlich ziemlich wenig und schauen da einfach mal, ob man mit denen ja einfach ein bisschen mehr mit den Daten anfangen kann. Wir haben auch jetzt schon intern so ein Board aufgestellt, wo wir konkret einfach nachdenken, okay, was können wir alles mit den SAS-Ansprechpartner besprechen, dass sich das halt auch wirklich rentiert. Ja. Okay, dann so viel dazu. Produktsperre. Vielleicht, weil es auch kurz angeschnitten wurde, ein bisschen Zeit-Talk. Workations, also wir waren ja auf einer Workation und ich glaube, es ist generell auch immer so, wieder so ein Thema für FBA-Seller, so Workations immer so zusammenarbeiten und wir wollen einfach mal so vielleicht eine allgemeine Meinung zu Workations geben, vielleicht wie sinnvoll sind die oder was kann man davon erwarten und ja, vielleicht du zuerst, Johnny, was war so dein Fazit, Recap?
Na, ich habe dir schon gesagt, ich fand es einer der geilsten Wochen, also für mich persönlich auf jeden Fall dieses Jahres, aber überhaupt fand ich es richtig geil. Ich würde es auf jeden Fall nochmal machen und es hängt natürlich, also 90% hängt wahrscheinlich von den Leuten ab, mit denen man dort ist. Also wenn das gegeben ist, ist schon sehr, 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 also für mich war es sehr erholsam, richtig cool. Also ich weiß nicht, was deine Meinung war jetzt noch, aber
Mal so generell rein, weil das hört man ja immer wieder so, ey, wie sinnvoll sind Workations, was kann man von einer Workation erwarten?
Oder meinst du Masterminds generell oder?
Ja, weil mein Fazit ist einfach auch so, ich fand es auch eine extremst geile Woche. Wir sind ja mit denen wir damals so relativ gut connected, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, die richtige Einstellung zu so ist halt nur wichtig, weil ich schon das Gefühl habe, okay, man hat dann einfach so ein bisschen eher so makroperspektivischere Talks, sage ich jetzt mal, als dass man jetzt wirklich so krass operativ da hustelt, weil, also bei mir ist das zumindest immer so, je mehr Leute an so einem Tisch sind, desto schneller entsteht mal ein Gespräch, dann hörst du mit einem Ohr mit und dann bist du
eben unproduktiver ist man ein bisschen.
Ja, genau, in diesem Tunnelmodus vom Arbeiten. Aber ich fand es einfach so, um rauszuzoomen, also die Jungs haben auf jeden Fall nochmal auch Augen geöffnet, was beim Margentechnischen möglich ist. Aber genau, also ich glaube, ich würde einfach nur mit der, guck mal, wir haben uns da, glaube ich, auch viel mehr vorgenommen, oder? Wir wollten so, ey, dann lass
mal. Nee, wir haben alles erledigt. Wir haben uns fairerweise bewusst vorher wenig vorgenommen, weil immer dasselbe ist, wenn man auch gemeinsam auf Reise ist oder unterwegs ist, dass dann vor Ort einfach andere Gespräche, Diskussionen, Aktivitäten kommen, die einfach, ja, die völlig in Ordnung sind, aber auch nicht geplant sind. Und ich würde es niemals nicht zu viel vornehmen bei diesen Vacations, muss ich sagen. Sondern lieber vor Ort dann spontan, was sich ergibt, was für Diskussionen sind. Und fairerweise, das wird jetzt nicht die Woche sein, wo du alles abarbeiten wirst, was Operations angeht oder so Tasks oder richtig einfach so Checklistenarbeit. Das wird nicht passieren, sondern eher so Makro-Gespräche, wie ist es mit Teamaufbau, so einfach so kleine Nuggets in Gesprächen rausholen. Und dafür ist es schon gut. Also für so eine produktive Woche wird es nicht sein, das muss man sich eingestehen, also meiner Meinung nach, sondern eher so auf Makro oder ein bisschen High Level.
Ja, weil wenn ich auch ehrlich bin, so was steht im Vordergrund, Work oder Vacation, so dann ist halt irgendwie gefühlt schon, also ich bin erholter zurückgekommen, als ich gesagt, ich war jetzt überarbeitet oder so.
Ja, stimmt, genau, ja.
Aber trotzdem, ich fand auch eine sehr geile Woche, sehr geile Location. Erste Mal auch Mallorca, Palma, wirklich empfehlenswert. Ich fand es extrem schön, extrem geil. Genau, so viel dann noch dazu. Dann, jetzt auch schon zwei, drei Mal angeschnitten, wir sind ja im Launch einer neuen Marke. Hier haben wir uns ein paar Fragen gestellt, Was hier vor allem interessant sein wird, dass unser kompletter Versand höchstwahrscheinlich ist jetzt eigentlich schon final, oder? Wird schon FBM sein, ne?
Also für die ersten Launches auf jeden Fall, und dann müssen wir wirklich auch schauen, wie sich es entwickelt. Ich bin mir immer noch unsicher über diesen FBM Prime Versand, wie das funktioniert. Amazon ist ja schon sehr streng, dass das rausgeschickt wird und gemeldet wird. Und wenn es eine Lieferung nach Schweiz gibt, zum Beispiel, das dauert länger, Amazon sieht das, dann habe ich immer Angst, dass die Verkäuferleistung irgendwie leidet oder man irgendwie abgemahnt wird oder abgestraft wird. Ja. Obwohl es ist der Plan, weil es günstig ist, also rein rational. Aber ich würde es jetzt nie final betrachten, sondern erstmal für die nächsten Monate, für die nächsten zwei, drei Launches machen wir es auf jeden Fall auch jetzt mit.
Ja. FBM. Also es ist auch nicht irgendwie pauschal gesagt, Elektro ist FBM günstiger. Es hat bei uns viel damit zu tun, dass die Produkte per se auch einfach etwas größer sind und wir eigentlich schon so einem Spot sind, so weil ab 45 Zentimeter beginnt, glaube ich, ja die Übergröße. Da ist meistens sowieso schon direkt FBM günstiger, aber wir, glaube ich, eine Kategorie drunter sind und vom Gewicht aber so eigentlich auch reinfallen, dass eben FBM da tatsächlich meistens Sinn macht. Hier wird es generell tatsächlich auch für uns vielleicht bei dem einen oder anderen Produkt eine logistische Zusatz. Challenge, könnte man vielleicht sagen, weil wir eben auch überlegen, wie formuliere ich es jetzt am besten?
Bei Produkten.
Beileger genau reinzutun, die schon Teil des Produktes sind, die aber in Deutschland produziert werden. Und alleine dafür ist halt dann auch FBM schon fast, ja, ich sage jetzt mal nicht verpflichtend, aber sonst müsstest du halt bei Amazon irgendwie, also du könntest es irgendwo erst zusammenpacken und dann halt zu Amazon schicken, aber dann bist du halt von den Kosten nochmal deutlich drüber. Genau, deswegen hat das auf jeden Fall auch für FBM gesprochen. Plus, wir glauben, dass einige, also man braucht immer wieder Komplementärgüter, um die Produkte zu benutzen. Und wir glauben da eben, dass ganz viele Käufe, also mehrere Einheiten pro Bestellung gekauft werden oder mehrere Artikel pro Bestellung gekauft werden. Und auch hier können wir natürlich über den Eigenversand dann ein Paket rausschicken, während Amazon uns natürlich, das heißt natürlich, aber Amazon würde uns zweimal die Gebühr berechnen und diese virtuellen Bundles gibt es ja de facto bis heute eigentlich nicht. Da warten, glaube ich, viele vergebens drauf. Irgendwann wird es vielleicht kommen, aber das war dann auch nochmal ein Punkt, der eben für FBM gesprochen hat. Jetzt ist es eben so, dass bei den Produkten das ganze Thema Pan-EU sehr interessant aussieht. Wir haben so ein, zwei Produkte, wo sogar der ausländische Markt größer ist als Deutschland. Das fand ich sehr krass zu sehen, so, weil eigentlich, wie gesagt, wenn man eine Daumenregel nehmen will, 20% oder so, und dass man da von der gleichen Größe sprechen kann, schon enorm. Und da ist die Überlegung, weil da lohnt sich FBM meistens nicht, internationaler Versand ist da schon sehr teuer, wenn man es FBM abdecken will, ob man vielleicht Pan-EU für den Versand nutzen will, aber den inländischen Versand FBM abwickelt. Aber das ist auch so ein bisschen noch to be discussed, weil Erstbestellung sowieso nur deutscher Markt wird.
Genau.
Da war es jetzt auch so, vielleicht einfach noch ganz kurz da, da sind wir jetzt tatsächlich bei einem Test bei Compliance durchgefallen, also da muss man halt auch immer wieder hinterher sein, also so ein Learning, ne? It always takes longer. Da sind wir gerade auch immer wieder noch
schreien.
Und also dauert immer alles gefühlt ein bisschen länger. Aber die Produkte per se, die ersten drei sind zumindest fix. Und jetzt geht es eigentlich schon bei allen Produkten in die Compliance rein. Und wie gesagt, der erste ist schon angestoßen. Leider durchgefallen. Produkt muss überarbeitet werden. Und da wollen wir generell, das ist generell noch ein Punkt für uns diesen Monat, ja, dass wir generell unseren Workflow da einfach so ein bisschen optimieren wollen. Auch, also weil meistens müssen wir selbst einen Test machen, weil gerade wenn man auch die Farben und so ändert, da muss man zumindest einen ROAS-Test machen. Und das zahlt ein Supplier natürlich nicht. So, das heißt, man muss es selber zahlen. Aber wir wollen schauen, okay, wie können wir es vertraglich festhalten, dass wir sagen, okay, wir zahlen jetzt dafür, aber wenn Test durchfällt, wer zahlt dann für einen Retest? Bei der Compliance, bei Quality Inspection ist das jetzt eigentlich immer ziemlich safe und da geht das auch eigentlich immer ziemlich gut durch. Aber gerade bei Compliance habe ich das Gefühl, haben wir für uns noch nicht den perfekten Workflow Wann wir dann auch das Deposit tätigen, also ist jetzt eigentlich für uns so ein bisschen No-Brainer gewesen zu sagen, okay, hey, eigentlich erst nach Compliance, jetzt ist bei einem Produkt wieder so, dass wir Deposit tätigen müssen, um ein produktionsfertiges Sample zu bekommen. Also es ist halt tatsächlich so ein bisschen unstrukturiert, sage ich mal, bei uns, wann wir was wie genau anstoßen, und da wollen wir gerade diesen Monat unser schönes Monday-Board noch ein bisschen verfeinern, würde ich
mal sagen. Make Monday great again. Ja, wobei man auch sagen muss, es hängt auch immer mit dem Hersteller ab. Also selbst wenn wir eine klare Struktur bauen können oder machen wollen, der Hersteller muss ja auch immer mitspielen. Also wenn er sagt, er will Deposit haben, dann kann man nicht sagen, nee, wir wollen zuerst den bestandenen Test. Also da muss man halt immer auf mit dem Supplier letztendlich auch allein sein.
Genau, aber ja, das ist halt so ein bisschen, ne, die Frage, kann man da einfach vertraglich schon mal ein bisschen mehr festhalten? Mhm. Genau, aber das steht dann da diesen Monat an. Dann Aggregatormarkt, Entwicklung, ein, zwei Worte dazu.
Ja, genau, also wir haben die letzten Monate auch viel wieder über Exit nachgedacht. Mittlerweile, wir haben jetzt 1,6 Mio Revenue, Net Revenue, die last 12 months und 23k Profit. Und wir dachten, dass das schon eine Größe ist, wo man einen Exit anstreben kann. Und auch jetzt im Hintergedanken durch die Zweitmarke, die parallel gelauncht wird, gründet man das aus, macht man es in einer eigenen GmbH. Wollten wir einfach nochmal den Markt ein bisschen fühlen, wie es aktuell für einen Exit aussieht. Und jeder, glaube ich, weiß, der Aggregatorenmarkt ist so ein bisschen down, also wegen Zinsen, fast alle sind insolvent, kauft eigentlich er ist, muss man sagen, also es kauft eigentlich so gut wie niemand was. Und wir haben dann auch nochmal mit Lukas Bayer gesprochen, der hat uns das auch nochmal bestätigt, bin so hart gesagt, dass die Aggregatoren eigentlich nicht mehr so zurückkommen werden und auch nicht mehr die Multiples gezahlt werden und wahrscheinlich auch die nächsten Monate hat oder auch vielleicht Jahre nicht. Und der aktuelle Markt ist eher so, dass, und das habe ich jetzt auch erfahren, dass viele Reiche oder Manager, die viel Kohle auf der Seite haben, es selbstständig wollen oder irgendwie diversifizieren wollen, dass die quasi vielleicht solche Brands aufkaufen werden. Und overall ist es als Learning aktuell sehr schwierig zu verkaufen, habe ich das Gefühl. Also vor allem jetzt selbstständig oder ohne irgendwie Connections. Wir haben jetzt parallel dann noch immer so Plattformen Inserate gemacht und auch auf Gruppen und so geschrieben. Und es schreiben dann schon viele. Die Frage ist, wie seriös ist das immer und wie finanzierbar ist das? Weil letztendlich die Finanzierung ist immer das Schwierigste. Wenn es mit Banken finanziert, also die meisten wollen mit Banken finanzieren, da brauchst du BWAs. Die BWAs sehen oft nicht so schön aus wie das Sellerboard-Ergebnis, weil da auch noch Gehälter drüber laufen und Compliance-Kosten etc. drinnen sind Bilder. Da gibt es halt immer eine Abweichung, die ein Nicht-FBA-Seller einfach nicht versteht oder einfach nur den BWA-Profit vielleicht zahlen will. Und wir wollen ja eigentlich jetzt auf Basis vom Sellerboard-Profit bewertet werden, nicht vom BWA-Profit. Und auch da die Frage, was ist die Basis für die Bewertung? Gibt es viele Diskussionen, was adjustet man, was nicht? Und da sind wir jetzt gerade so ein bisschen auf der Wegfindung, ob wir die Marke jetzt überhaupt verkaufen oder nicht oder noch weiterlaufen lassen. Wir haben da noch keine klare Meinung. Wir hören sich jetzt noch ein paar, wir haben jetzt die nächsten Wochen viele Gespräche noch mit so individual high net worth individuals, die halt vielleicht selbstständig werden wollen, aber keine Erfahrung im E-Commerce haben. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das irgendwie funktionieren würde. Aber auch andere Unternehmen, die ab und zu einfach Brands aufkaufen, so wie gestern hatten wir auch ein Gespräch, die würden uns theoretisch was bezahlen, aber nur 50% upfront und 50% earnout.
Also über zwei Jahre.
Alles ist Verhandlungssache. Ich Wolken gefallen, habe ich das gehört. Letztendlich ist alles sehr Verhandlungssache. Das war jetzt einfach nur mal so über einen Call gesprochen. Aber ja, wir sind ein bisschen dran. Zum Glück haben wir jetzt nicht so diese Not zu verkaufen zu müssen. Und ich glaube, wir würden jetzt auch das nicht um ein Schnäppchen hergeben. Da lohnt es sich einfach nicht, weil die Marke ist ja profitabel, die wächst. Warum sollte man es jetzt für einen Schnapper hergeben? Für uns wäre es nur vorteilhaft, das Cash zu haben für die neue Brand, weil die Produkte sind extrem teuer, die neuen Produkte, und die brauchen einfach mehr Cash. Sind auch parallel wieder mit Banken und Fremdkapital etc. im Gespräch. Aber ich glaube, das ist schon Alltag fast schon.
Also genau. Was ich wirklich da besonders spannend fand, ist wirklich diese Berechnung, also wo setzen wir jetzt wirklich den Multiple an? Das war wirklich sehr spannend so zu erfahren, weil das ändert sehr, sehr viel für jemanden, der, sage ich jetzt mal, wirklich überlegt, strategisch irgendwann einen Exit zu machen, weil wir ja auch so aufgestellt sind, dass wir sagen, okay, BWA, wir sind ja gar nicht so krass daran interessiert, die BWA unbedingt krass in den Profit zu bringen, weil auf der BWA-Ebene wirst du natürlich auch deine Steuern zahlen.
Das heißt, Im Gegenteil.
Genau. So, und das bedeutet, da würde man überlegen, hey, macht es vielleicht dann Sinn, dass ich jetzt irgendwie krass mein Gehalt kürze? Macht es Sinn, dass ich ein Kfz-Leasing über die Firma mache? Macht es Sinn, dass ich dieses Geschäftsessen wirklich als Geschäftsessen angebe? Also da kannst du ja sehr viel überlegen, zu sagen, kämpfe ich nicht jetzt einfach um jeden Cent in meiner BWA und lasse ihn als Profit drinne, weil jeder Euro ist im Endeffekt, je nachdem, was man ja als Multiple ansetzt, aber sagen wir einfach mal 3, ist ja in Wirklichkeit 3 Euro. Und das war dann halt auch eine Diskussion dann einfach so bei uns, wo wir gesagt haben, ey, sollen wir jetzt wirklich auch irgendwie strategisch etwas umstellen? Die Herausforderung dabei ist einfach, dass du aber keine Garantie hast. Also es kann durchaus sein, dass jemand da die BWA als Grundlage nimmt, muss aber nicht sein. Und wenn du dann wahrscheinlich einen FBA-Seller hast, der dich aufkaufen will, das ist ja wahrscheinlich ein größerer Händler einfach, ja, der dich aufkaufen will, der wird viel mehr Verständnis dafür haben, warum du jetzt vielleicht was auf Sellerboard-Ebene berechnest, als auf BWA-Ebene. Aber eben diese High-Net-Worth-Individuals, so, die können wahrscheinlich, die kennen das Tool Sellerboard wahrscheinlich noch nicht mal und die sagen, die gehen dann ja mit ihren Steuerberatern an die ganze Thematik dran und dieser Steuerberater kennt nur die BWA und das ist alles, was ihn interessiert. Und das macht es halt schon spannend, wie stellt man sich jetzt strategisch auf und was auch krass war, rauszuhören, dass Share-Deals ja jetzt viel typischer sind als, also bei diesen Leuten zumindest, als jetzt Asset-Deals.
Weil sie finanzierbar sind. Also
genau, weil sie eher finanzierbar sind, weil man sonst die Diskussion hat, ja, was kauft man, was ist jetzt wirklich hier das Asset, die Listings sind ein Asset, das verstehen dann viele wiederum nicht, gerade bei der Finanzierung, da ist ein Share-Deal viel angesehener. Allerdings wird dann häufig bei diesem Share-Deal bei den Leuten dann eben diese BWA.
Sehr, sehr gut zusammengefasst. Und deshalb glaube ich fast, dass für uns, wenn man wirklich einen Exit macht in den nächsten 6 Monaten, eher ein Asset-Deal, glaube ich, zustande kommt, weil dort die Basis dann schon eher der Sellerboard-Profit ist, weil unsere BWA aktuell einfach nicht optimiert darauf ist. Wir haben super viele GmbH-Kosten laufen, die der neue Shareholder gar nicht tragen würde und wo wir der Meinung sind, die müssten eigentlich raus, sei es jetzt ein Firmenauto oder sei es einmaliger Bonus. Das sind Kosten, die der neue Shareholder nicht trägt und wir wissen halt einfach nicht, rechnet er das raus oder nicht? Und das erfährst du dann immer in der Due Diligence, also eigentlich kurz davor. Und das Risiko oder die Garantie ist halt super ungewiss. Deshalb ist es vielleicht sogar, obwohl steuerlich natürlich schlechter ist, ein Asset-Deal auf kurze Sicht vielleicht besser, um Cash zu bekommen. Steuern zahlst du ja sowieso dann erst relativ ein, zwei Jahre später. Aber damit man das schon mal das Cash hat, um die neue Brand zu füttern. Ja. Aber ja, das immer, wie gesagt, das gibt es jetzt kein richtig, kein falsch. Und das ändert sich wahrscheinlich auch jedes halbe Jahr, wie da so die Stimmung ist. Von den Banken, von den Finanzierungen. Aber letztendlich fliegt schon, also wie wird der gesagt, die Bank entscheidet, ob Daumen hoch oder Daumen runter. Daumen hoch oder Daumen
runter. Also auf jeden Fall sehr interessant gerade zu sehen, diese Entwicklung einfach in diesem Markt. Muss einfach sagen, also entwickelt sich vieles nicht zugunsten von FBA-Sellern, die einfach
machen
wollen. Und die Aufkäufer per se, diese Aggregatoren, also nicht, dass sie ja komplett weg sind, vielleicht sollte man das nochmal kurz dazu sagen, die sind ja nicht alle komplett weg, aber auch diese Benchmark, wo die anfangen, sich Unternehmen mal wirklich anzugucken, die wächst halt einfach rasant, ne? Also das ist, glaube ich, unter einer Mio völlig uninteressant, aber selbst eine Mio ist eigentlich wirklich nicht viel. Und gefühlt, also was wir auch so ein bisschen bei Lukas Bayer, glaube ich, so rausgehört haben, war so 4 Mio, die neue Latte, wo man sich daran orientieren sollte. Und das ist halt schon.
Aber die wollen alle Teams kaufen. Also die wollen
Und die wollen dann wirklich
Unternehmen kaufen, die funktionieren ohne den Gründer. Ja. Weil der Gründer geht ja immer raus, quasi nach dem Exit oder kurz danach. Und dann ist quasi der Aggregator alleine gestellt. Es wollen die vermeiden. Die wollen ein funktionierendes Team haben mit ein paar Leuten, die das managen und dann einfach gekauft möchten. Das ist so die Präferenz eher. Und da ja. sind wir eigentlich auch weit weg. Also das ist jetzt auch nicht das Ziel, muss man sagen.
Ja.
Wäre auch nicht finanzierbar.
Genau, das ist aber der Punkt. So, und weil es noch nie krass Ziel von uns, ein riesen Team aufzubauen, dass wir uns komplett aus dem Operativen rausziehen. Aber sowas wird dann höchstwahrscheinlich bei einem Aufkauf, klar, lieber oder ja doch lieber gesehen.
Bevorzugt,
ja. Ja. Genau, so viel zur Entwicklung vom Aggregatormarkt oder generell Aufkäufer-Exit. Ja, wie gesagt, wir haben noch ein paar Gespräche und halten euch mal up to date. Für uns per se einfach deshalb spannend, wie gesagt, weil diese neue Marke einfach wirklich so viel Cash binden wird, dass da einfach gerade nochmal die Überlegung ist. Genau, dann vielleicht noch zum Schluss, zwei letzte Punkte noch.
War noch ein Punkt dann.
Ja, Belonio, vielleicht du zuerst mit Belonio.
Achso, ja genau. Allgemeines Thema.
Und da wäre wieder der Punkt, ne? Drückt natürlich auch die BWA. Wollen wir das, Johnny? Ist natürlich jetzt.
Ja, dafür erhöht es das eigene Network. Ja. Also letztendlich geht es auch um steuerliche Benefits. Das, wie ihr wisst, schauen wir da immer ein bisschen hier und da mal rüber. Und wir haben es auch irgendwo aufgeschnappt. Luke hat es auch mal erwähnt. Luke und Mark auf der Vacation. So diese Mitarbeiter-Benefits, zum Beispiel 50 Euro Sachbezug pro Monat über so einen Wertgutschein, Essens. Zuschüsse und auch dieses jährliche Jubiläums-Cash gibt es da. Also letztendlich geht es darum, dass wir jetzt auch seit Juni diese monatlichen steuerfreien Sachbezüge über die Company haben. Das heißt, der Mitarbeiter, Geschäftsführer, wer auch immer, kann pro Monat zum Beispiel 50 Euro Sachbezug als Gutschein behalten, dann noch so diese Essensgutscheine, also Essen, glaube ich, bis zu 108 Euro gefördert pro Monat, oder was heißt gefördert, steuerfrei. Und das haben wir jetzt über Belonia abgewickelt. Das sind da, glaube ich, 5 Euro im Monat oder 2 Euro im Monat.
Das ist quasi pro Seed dann immer, ne?
Pro Seed, genau. Pro Mitarbeiter zahlst du 2 Euro. Und genau, nur das Update dazu. Also ich kann man, muss man eigentlich machen, bin ich der Meinung. Weil es, wie gesagt, steuerfrei rauszuziehen ist. Die GmbH hat zwar die Kosten als Arbeit, als Lohn, also es ist letztendlich Bruttolohn, aber du bekommst das steuerfrei als ja. Gutschein.
Ich glaube, du hast ja auch so ein, zwei auch wirklich verglichen, ne? Also für je kleiner man ist, ein, zwei Leute nur, dann macht Belonio wahrscheinlich am...
Ja, Belonio ist, genau, wir haben ja quasi jetzt ganz wenig Angestellte. da macht Belonio meistens Sinn, das hast du nur One-Time-Fee für 50 Euro und dann, wie gesagt, ich glaube, 2 Euro pro Seed. Bei den anderen Tools zahlt man dann schon ein bisschen mehr pro
Monat. Man hat die Grundfee ist einfach höher und dafür hat man, glaube ich, mehrere Leute, aber dann direkt da drin, ne?
Ja, richtig, richtig. Aber da schaut euch einfach um. Es gibt auch ein paar Anbieter in Deutschland. Aber overall finde ich schon sehr sinnvoll. Also wie gesagt, als Geschäftsführer, wenn die Company dir gehört oder den Gesellschaftsführer auch Geschäftsführer ist, dann lohnt es sich eigentlich so diese Benefits abzuwickeln. Genau. Ja, so viel zu dem Update eigentlich. Das haben wir, wie gesagt, seit Juni.
Jo. Ja. Oh. Dann noch, von mir nochmal ein Punkt zu PPC. Wollten wir jetzt immer ja so ein bisschen einfließen lassen in die Recaps auch, einfach weil wir da ja mittlerweile selbst komplett operativ wieder dran sind und stark mit PPC Butler arbeiten. Ich meine, Empfehlung habe ich oft genug ausgesprochen. So, ist keine Werbung oder so. Wir haben keine Kooperation mit denen. Aber jemand, der sehr im PPC drin ist, sehr viel manuell, händisch selbst steuern will und jetzt vielleicht nicht unbedingt irgendeinem Algorithmus oder who knows, ob da auch AI sicherlich auch mittlerweile irgendwo im Spiel ist bei dem ein oder anderen Tool, vertrauen will, sondern wirklich selbst viel regeln will, nutzen wir halt PPC Butler. Und hier probiere ich einfach immer wieder viel rum und eine Sache, die ich wirklich spannend fand, die wir jetzt auch bei einem Launch so umgesetzt haben und die Regeln, die wir laufen lassen, ist, also wir haben uns generell gefragt, also wie lange wollen wir auch so ein bisschen PPC pushen? Also man hat sicherlich bei jedem Produkt, sage ich jetzt mal so, 2, 3, ich sag jetzt mal maximal 5 wichtigsten Keywords, ist jetzt ein bisschen pauschal gesprochen, ich kann mir vorstellen, bei größeren Märkten wird man mehr haben, aber jetzt einfach NEMs, so Vitamin C, so da wird Vitamin C einfach so das Major Keyword sein. Da wird, glaube ich, da werden, glaube ich, nicht so viele nach Ascorbinsäure oder so suchen. So, und das heißt, dieses eine Keyword sehr stark isoliert zu betrachten, das machen wir jetzt bei einigen Produkten und steuern dementsprechend das Ranking, beziehungsweise das PPC, und somit eigentlich versuchen wir auch das Ranking zu steuern. Also was machen wir konkret? Wir haben einzelne Kampagnen, wo wirklich nur das eine Keyword in der Kampagne drin ist, und können mit PPC Butler das organische Ranking als auch das Sponsored Ranking tracken. Und wir pushen gerade so lange und haben da eigentlich eher so, also der Arcos ist uns dann jetzt erstmal egal, sondern pushen so lange den Bid, bis wir immer sozusagen gesponsert hoch ausgespielt werden und darüber Verkäufe generieren. Und dann schauen wir, wie entwickelt sich das organische Ranking dazu. Und wenn wir dann organisch in den Top 5 sind, und das ist das Verrückte, das können wir alles über PPC Butler so einstellen, wenn wir dann organisch in den Top 5 sind, können wir vom Bid immer wieder weiter runtergehen. Und wir sehen jetzt auch hier und da immer wieder das Phänomen, ey, manchmal können wir vom Bid dann deutlich weiter runtergehen, werden vielleicht sogar gar nicht mehr Top of Search mit der Kampagne ausgespielt, aber sind immer noch in den Top 5 organischen Rankings und können uns so einfach so ein bisschen die PPC-Kosten sparen, weil der Kauf ist dann natürlich auch ein profitablerer, man hat nicht so einen großen Ad-Spend, aber ist eben auf den wichtigsten Keywords, und das würde ich auch so ein bisschen auch vom Suchvolumen abhängig machen, einfach ziemlich gut positioniert. Und so wollen wir einfach unser PPC noch effizienter machen, so, weil lieber habe ich ein, zwei Sales weniger, die sind aber profitabler und ich weiß, ich bin einfach organisch gut aufgestellt, als dass ich jetzt unfassbar viel noch über PPC versuche mitzunehmen, aber das sind dann eher nicht so profitable Sales. Deswegen generell aber auch das Thema PPC so ein bisschen in den Vordergrund gerückt, wie gesagt, auch bei der Produktauswahl, Seller Sprite, wir wollen uns angucken, wie teuer sind die Klickpreise im Allgemeinen, um da einfach ein besseres Gefühl zu bekommen, weil es einfach ein wichtiger Kostenpunkt ist, so, und der wird tendenziell nicht kleiner, sondern eher immer größer, und da wollen wir einfach so effizient wie nur möglich aufgestellt sein. Und ich glaube, hier kann man generell spannende Tests aufstellen, wie viel will ich wirklich in PPC investieren, wie viel muss ich investieren, um organisch gut zu ranken, und wie entwickelt sich auch meine Marge, weil das ist ja wirklich was auch entscheidend ist, wie entwickelt sich meine Marge, wenn ich bei gewissen Keywords sozusagen auch den Bid senke. Genau. So viel noch dazu. War auf jeden Fall spannend zu sehen, dass man das so wirklich auch umsetzen kann und dass das auch am Ende des Tages mittlerweile fast automatisch zumindest diese Regel bei uns läuft. Genau. Sehr nice. So viel zu PPC. Noch ein kleiner Monolog hier. Johnny, hast du noch was?
Ich habe einen Punkt, aber ich frage, hast du ein Update zu QVC eigentlich?
Ah, okay.
Ah, da war er, Mann.
Hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, dass wir darüber. Ja,
können wir gerne kurz
besprechen. Ja, also ganz interessant, holen wir nochmal aus. Uns hat eine E-Mail erreicht von einer Agentur, die Unternehmen hilft, Produkte ins Teleshopping zu bekommen. Und Johnny fand diese E-Mail völlig irrelevant.
Ja, kann man sagen.
Eines Blickes gewürdigt. Ich habe mir dann aber gedacht, komm, ich schaue es mir zumindest mal an. Bin dann auf den Call mit denen gesprungen. Und ich fand es per se erstmal ganz spannend. Einfach weil, also ich glaube, es gibt schon einige Agenturen, die dir so was verkaufen wollen oder dir da versprechen, man so, ja, wir probieren dich ins Teleshopping zu bekommen, was dann am Ende des Tages klappt, sei dahingestellt, plus wie viel zahlt man dann abfront. Das Gute war jetzt hier, wir sind mit einer Agentur in Kontakt, wo die Geschäftsführerin wirklich selbst bei QVC Deutschland für mehrere Jahre gearbeitet hat und wirklich auch einen guten Zugang, einen guten Draht anscheinend zu denen hat. Und wir haben eben dann über unser Portfolio gesprochen. Die haben eigentlich ein Produkt empfohlen, wo ich gesagt habe, glaube ich jetzt nicht, dass das so sexy fürs Teleshopping ist. Haben dann nochmal ein anderes Produkt präsentiert und haben gesagt, okay, ja, können wir uns auch vorstellen. Und das Spannende ist, wir wissen, ich habe auch gesehen, da hat mir meine liebe Mutti mal Screenshots geschickt, dass unser Produkt mal wirklich da gezeigt wurde. Jetzt nicht unser genaues Produkt, aber eben so ein Artikel. Und der mehrmals, also das war für uns dann ein Zeichen, okay, die würden ja nicht mehrmals einen Artikel dort zeigen, wenn der sich nicht beim ersten Mal auch schon gut verkauft hat. Und da waren wir dann eben im Gespräch zu sagen, ey, wollen wir das Ganze probieren? Und die haben uns dann auch ein Angebot gemacht. Das war jetzt gar nicht so verkehrt, einfach weil für uns sind das erstmal upfront wenig Kosten. Das war ein etwas höherer dreistelliger Betrag, also unter vierstellig auf jeden Fall. Plus die kriegen bei Vertragsabschluss, weil das wird sicherlich je nach Teleshopping-Sender anders sein und die Verträge sind bestimmt auch super individuell, aber grundsätzlich kaufen die Ware von dir ab und die hätten dann sozusagen auf den Umsatz eine gewisse Provision einfach bekommen. Ist aber fair so, weil wir dann wissen, okay, wir zahlen ja eigentlich nur, wenn ein Deal sozusagen stattfindet. Waren dann eigentlich so dran, wollten schon fast das Go geben und haben dann aber eigentlich so diskutiert, also weil ich wollte das unbedingt machen, um eben für die neue Marke schon mal im Gespräch mit denen zu sein, weil ich für die neue Marke auf jeden Fall Potenzial sehe, das auch gegebenenfalls mittellangfristig zu nutzen, dass man sagt, ey, man versucht zweimal, dreimal im Jahr irgendwie wirklich diese Produkte da reinzubekommen. Und wollte aber jetzt einfach schon mal was mit denen probieren. Und Johnny hat dann aber fairerweise die Frage gestellt, so, ey, was ist, wenn wir einfach jetzt sagen, ey, lass uns das direkt mit den neuen Produkten probieren oder das zumindest pitchen. Die aber, wie gesagt, ja jetzt erst im Kommen sind, wo wir noch nichts zeigen können. Und das habe ich denen dann auch vorgeschlagen. Und morgen habe ich dann auch tatsächlich nochmal einen Call mit denen, zeige denen jetzt nochmal die neuen Elektroprodukte, wir sprechen dann drüber. Und ja, eventuell kommt es dann da zu einer Kooperation. Wenn die da selbst Nein sagen, ich könnte mir immer noch vorstellen, mit dem anderen Produkt es trotzdem zu machen. Einfach mal, um es auszuprobieren, wie lukrativ ist das Ganze wirklich. Weil an sich ist es ja wie eine größere B2B-Bestellung, die absolut sicherlich eine schlechtere Marge hat, aber man auf einen Schlag eigentlich absolut schon ganz gut verdienen
kann. Ja, warum ich so skeptisch war, weil diese Deals halt, ich glaube, von Höhle der Löwen oder von diversen anderen Erfahrungsbericht, dass diese Deals halt oft super nachteilig für den Verkäufer oder für uns halt in dem Fall wäre, weil die eine Stückzahl, sagen wir 10.000 Units abnehmen wollen. Mhm. Du musst die natürlich vorfinanzieren in Sprich von Cash. Und wenn es dann vor Ort, also im TV nicht verkauft wird, dann geben sie es dir wieder zurück quasi.
Musst du
zurücknehmen und kriegst dann halt vielleicht natürlich auch noch eine geringere Marge. Die Frage ist, wie hoch ist diese Marge? Wir kennen diese Deals nicht, aber das wäre natürlich noch so spannend oder wäre, glaube ich, das finale Go oder nicht Go, wie hoch dann diese Spanne wäre von Marge. Ja. Weil dann können wir sie auch direkt über Amazon verkaufen. Wobei natürlich machst du dann vielleicht 1.000 Sales oder ein paar tausend Sales an einem Tag. Aber ja, deshalb war ich ein bisschen skeptisch und habe die E-Mail eigentlich als gelesen markiert und dann das dann nochmal aufgeschnappt im Postfach. Aber ja, ich bin für die neue Marke, bin ich selbst, also macht es für mich auch Sinn. Für die aktuelle hatte ich einfach weniger Berührungspunkte, da reinpassen.
Aber wäre auf jeden Fall spannend. Also mich würde super krass interessieren, wie sehr läuft sowas ab, wie sehen so Verträge aus, lohnt sich das Ganze? Deswegen, also ist ein guter Punkt jetzt nochmal gewesen. Also wir geben da gerne auch dann nochmal nächsten Monat ein Update und schauen mal, was sie sagen zu den Produkten. Ja. Sehr schön. Dann würde ich sagen, sind wir durch. Fast genau eine Stunde.
Passt, oder?
Yes. So sah April und Mai bei uns aus. Sind gespannt auf den Juni. Nächstes Produkt wir importieren jetzt mal wieder gerade das erste Mal nach vielleicht sogar über einem Jahr, wahrscheinlich über anderthalb Jahre, das erste Mal wieder mit einem Zug. Das heißt, das nächste Produkt ist schon wieder im Kommen. Mhm. Und er launcht zwar zugegebenerweise erst Anfang Juli, aber vielleicht haben wir dann im nächsten Update da auch schon die ersten Zahlen.
Genau. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann im nächsten Monat. Bis dahin.
Ciao. Ciao.